Meine Damen und Herren, recht herzlich willkommen zu einer weiteren Ausstrahlung von Teleblocher. Wir haben letzte Woche wieder mal etwas gemacht, haben wir glaube ich erst zweimal gemacht in den letzten 7 Jahren. Die Zuschauer konnten Fragen stellen an sie und also das Echo ist überwältigend. Also wir haben glaube ich noch nie so viele Zuschriften gehabt. Interessant ist eigentlich auch ein bisschen vom Trend her eigentlich alles positiv. Es ist wieder Blocherzeit, wenn man so will.
Ja, es ist. Es gibt immer so Wellen. Im Moment ist richtig, das merke ich in der Bevölkerung auch. Das ist natürlich mit den ungeheuren Vorgängen, die jetzt mit der Europäischen Union stattfinden. Die Europäische Union, die sagt, wir verhandeln nicht mit euch. Und jetzt ist das Verhandlungsmandat ausgekommen für die institutionelle Bindung, der Rahmenvertrag, den die EU von uns will.
Das ist die letzte Woche in der Sonntagszeitung.
Jawohl, ja.
Aber ist das schon ein Vertrag? Ist das nicht einfach irgendein Entwurf?
Nein, das wendet die EU. Und jetzt, es ist eigentlich nichts Neues, aber es ist jetzt mal festgeschrieben, wie die uns einpacken und sagen, ja, ihr werdet Mitglied vom Binnenmarkt, ihr müsst alles übernehmen, was wir beschliessen. Nein, da haben die Schweiz nichts mehr zu sagen. Und wir haben eine Überwachungsbehörde, die schaut, dass ihr es dann macht. Und die Überwachungsbehörde ist die Europäische Kommission und ihr müsst Gerichtsbarkeit übernehmen. Also ein absoluter Angriff auf die schweizerische Souveränität. Und jetzt haben viele Leute das realisiert. Und jetzt merke ich das überall, wo ich herkomme. Heben Sie durch, machen Sie weiter. Ja, jetzt merken wir, Sie haben da echt gehabt. Aber es gibt dann auch wieder andere Zeiten. Aber jetzt ist es, viele Leute haben realisiert. Und da ist immer das Problem mit dieser Masseneinwanderung. Der Skandal ist eigentlich nicht, dass die EU das will. Ich meine, ein Angreifer ist halt so. Dass sie in Bern nicht Widerstand leisten, dass sie da noch mitmachen und da in der Schweiz so tun, als wäre das noch für die Schweiz.
Aber jetzt gleich noch eine Frage, bevor wir zu den Zuschauern Fragen geben. Man kann es ja umgekehrt formulieren. Eigentlich hat die Schweiz der EU ja für ein Schlusszeichen den Krieg erklärt und die reagieren jetzt mit harten Massnahmen.
Nein. Also die Forderung nach dem Ding, muss ich das Telefon abstellen.
Ja, so früh am Morgen.
Ja, es ist nicht schlimm, aber es tönt so blöd, Entschuldigung. Aber da sehen wir mal.
Immer das alte Telefon, ja.
Ja, aber da sehen wir, wie man muss aufpassen beim Fernsehen. Also wenn ich im Stillen ein Telefon dir rausstehe, muss ich aufpassen, dass man den nicht hört.
Eben.
Also, nein, wir haben nicht den Krieg erklärt. Also die Forderung nach dem Rahmenvertrag, das ist seit 2008 ist schon da, also jetzt sind dann 7 Jahre, ich meine, schon sechs, sieben Jahre. Und das will die EU und die Schweiz hat nie gesagt am Anfang, über die Unabhängigkeit der Schweiz verhandelt man nicht. Man verhandelt nicht einmal darüber. Die Schweiz hat das Vorderste in der Bundesverfassung als wichtigste Aufgabe, und eine der wichtigsten Aufgaben, die Wahrung der Unabhängigkeit, der Volksrechte und der Freiheitsrechte. Und da muss sie der EU sagen, los, wir können über alles verhandeln, mitmachen, aber das wird nicht preisgegeben. Das hat sie nicht gemacht. Sie hat ein bisschen Finger gegeben, den Tank gegeben und jetzt sind sie da drin. Drum, wir sind wieder beim alten Thema. Leider wird das auch das Parlament absegnen, die machen ja auch mit dem. Und am Schluss gibt es eine Volksabstimmung. Das macht man nicht. Ein Land, das selber bestimmen will, macht keine solchen Verträge. Und das merken die Leute jetzt, dass es ernst gilt.
Also, jetzt haben wir schon die erste Zuschauerfrage von einem Seradato. Ich hoffe, ich sage es richtig. Er hat gesagt, es sind ja im Prinzip zwei Kämpfe, die sie im führen. Also innenpolitisch gegen die EU-Gegner im eigenen Land, Politikerverwaltung etc. Und dann der zweite Punkt, sage ich, Durchsetzung von der Eigenständigkeit gegen die EU-Macht. Jetzt fragt er, hat man überhaupt seriös geprüft, dass der zweite Kampf zu gewinnen ist?
Ja, ich bin überzeugt, den gewinnen wir. Den gewinnen wir. Weil da, immer wenn es schlussendlich um zum Stand gegangen ist von der Schweiz, haben wir gewonnen. Beispiel ist die dort. Beitritt zum europäischen Wirtschaftsraum vor 22 Jahren. Da ist es, haben wir noch Rezession gehabt, also ganz schlimm gewesen. Und alle haben gesagt, wir gehen unter. Und da hat man noch nicht gewusst, was die Europäische Union ist. Das ist noch ein Projekt gewesen. Man hat gesagt, ja, gemeinsame Währung wird es nie geben und so weiter. Und da ist man also noch einsamer gewesen in diesem Kampf. Und die Schweizerinnen und Schweizer und zwei Drittel der Kantone haben gesagt, wir gehen nicht in den europäischen Wirtschaftsraum. Und heute ist die Situation noch ganz anders. Also heute ist die EU da, wie sie ist. Und sie glauben doch nicht, wir gehen auf einen Weg, wo uns in die EU führt, wo heute 84% der Leute nicht mehr in die EU wollen. Vor 22 Jahren war es halb-halb. Und wir werden den Kampf gewinnen und wir werden den auch gewinnen in der Masseneinwanderung. Das wird jedes Jahr schlimmer. Nur die da oben merken es noch nicht. Die Elite da im Bundeshaus, das ist klar, die leben ja in einer anderen Welt, oder? Aber die Leute da im Alltag, das wird unhaltbar. Wenn die nur warten, bis die Wirtschaft ein bisschen zurückgeht, dann können die Folgen immer mehr führen.
Dann haben wir eine Frage von Oliver Kemperle, ganz aus einem anderen Thema, aber fast noch ein bisschen metaphysischer. Sie sind ja eigentlich ein reformierter Pfarrersohn, das haben wir auch schon ein paar Mal besprochen in dieser Sendung. Glauben Sie eigentlich an ein Leben nach dem Tod? Und, das ist die interessante Frage fast noch, glauben Sie, dass Sie ins Paradies kommen?
Also zuerst einmal, mit dem Pfarrersohn hat das nichts zu tun mit dem Glauben. Denn was ist
überhaupt? Gut, da hat sich auch ein bisschen geprägt natürlich, oder?
Ja, natürlich, aber was ist überhaupt der Glaube? Der Glaube, im Liebgott ist es gleich, ob ich glaube oder nicht. Aber wichtig ist, dass der an die Welt glaubt. Da sind wir uns aufgehoben. Und er glaubt, das sehen wir jeden Tag. Wenn Sie mal die Wunderbarkeit der Welt anschauen. Für die einen sagen, ja, sie sagen, es ist wunderbar, es hat auch der, der sterben. Aber der Großteil lebt ja auch. Und Natur und alles. Und ich...
Sie haben das einmal gesagt in einem Tagesanzeiger-Magazin-Interview, glaube ganz am Anfang von Ihrer Karriere. Ich glaube, der erste Großmeister war.
Ja, weil ich gesagt habe, es ist nicht so wichtig, ob ich an Gott glaube, sondern wichtig ist, dass Gott an mich glaubt. Jetzt, wenn man natürlich Glauben sagt, ich glaube an den, ich habe mich so verdienstvoll und jetzt bin ich etwas Besonderes, dann ist natürlich sagen, ja, wichtig ist, dass der Liebgott an mich glaubt. Jetzt bin ich plötzlich der Liebgott. Ich habe es natürlich extra so provokativ gesagt, weil das ist eine Absage an die, die meinen, weil sie so vorbildlich leben, sagen sie, haben sie einen besonderen Stein im Brett beim Liebgott, oder? Und ich habe gesagt, hört, wir sind alle aufgehoben, das ist die Allmacht Gottes. Und das ist auch, erlebe ich mir ja jeden Tag, wir sind aufgehoben und wir sind erlöst. Und jetzt ist das eigentlich mit dem Tod. Wir gehen ja, es gibt ja nichts auf der Welt, wo verloren geht. Wo will es denn auch hin? Außerhalb von der Welt, oder?
Das Weltall, oder?
Ja, also ich weiß nicht, ob das etwas ist, wo etwas da neben rausspickt ins Weltall. Selbst der, wo im Weltall ist, kommt ja wieder zurück auf die Erde. Also, aus nichts sind wir geboren, zum Nichts gehen wir zurück. Das heisst aber immer, es ist alles ein Kreislauf, oder? Alles ein Kreislauf.
Also wäre eine Seelenwanderung eigentlich.
Und wenn wir sterben, sterben wir. Und dann passiert einmal nichts. Was dann ganz später ist, wenn alle auch verstehen, da glaube ich, also wir sind einfach nicht verloren. Darum ist mir das auch gleich. Das mit dem Paradies ist mir eigentlich auch gleich. Weil das eigentlich ist. Ich muss es ja nicht machen, auf jeden Fall muss ich nichts machen. Das passiert ja einfach.
Aber es ist schöner, wenn man im Paradies ist.
Weiß auch nicht. Also ich glaube ja, dass Hölle und Paradies spielt, glaube ich auch nicht. Es ist ja, wir sind ja aufgehoben und wir bleiben aufgehoben. Wenn wir sterben, sind wir auch nicht verloren. Das ist ja
grossartig. Aber wird denn irgendwann noch eine Bilanz gezogen? Glauben Sie das?
Nein, das glaube ich nicht. Aber ich weiß es ja nicht, aber es ist auch gleich. Wieso wollen eigentlich das immer alle wissen, wie es dann viel später im Tod ist? Das sehen wir ja dann.
Also, sind Sie optimistisch. Ein ganz anderes Thema, sind wir wieder auf die Realität von der Erde zurück. Da finde ich noch eine interessante Frage, die ist anonym eingekommen. Im Gegensatz zum Roger Köppel, einem Verleger von der Weltwoche, treten Sie eigentlich relativ wenig im ausländischen Fernsehen auf, also gerade in Deutschland.
Ja.
Die erste Frage, vielleicht werden Sie weniger angefragt und die zweite Frage, treten Sie bewusst weniger auf?
Ja, also wenn ich angefragt bin, habe ich in der Regel Nein gesagt. Weil es widerspricht mir, den Deutschen sagen, was sie sollen machen. Es widerspricht mir, der Österreicher, dort ist es viel vorgekommen, wo sie über den EU-Beitritt abgestimmt haben, ob ich nicht reden komme. Und er sagt, los, das widerspricht mir. Ihr Österreicher müsst selber entscheiden, ob ihr in die EU oder nicht. Und Österreich ist etwas ganz anderes als die Schweiz, wenn man Geschichte anschaut. Das ist ja Österreich-Ungarn, das ist ein altes Kaiserreich. Vielleicht ist das für euch gut. Ihr habt ja keine direkte Demokratie. Wir haben eine. Ich schaue, dass die Schweiz nicht der Europäischen Union beitritt. Und hier in Deutschland bin ich auch schon auftreten. Aber dann tue ich immer eher ein bisschen bremsen. Also jetzt wird mir ja angefragt, sind Sie nicht auch der Meinung, man sollte die direkte Demokratie in die anderen Länder exportieren? Sag ich, hört doch auf mit so einem Mist, das könnt ihr nicht machen. Da ist so eine gewachsene Situation, ich kann nicht einfach exportieren. Und theoretisch, was die direkte Demokratie ist, das kann man leicht machen. Da muss man nicht einen haben, der es einfach kauft, weil das heisst einfach, Volksabstimmung über die wichtigsten Sachen könnt ihr ja machen, wenn ihr wollt. Man kann eine Gemeindeordnung machen, eine Kanton-Länderordnung in Deutschland und eine Gesamtordnung. Und ob das funktioniert mit 70 Millionen und ob das funktioniert mit Deutschen, mit der Mentalität, für die Franzosen mit dieser Mentalität, das weiß ich auch nicht. Wir hatten mal ein Ding gesagt, ein Deutscher in die Schweizer spinnt, die stimmen ab. Ob man solle obligatorisch mehr Ferien machen und sagen nein. Sag ich, ja, das ist eben die Reife, die es einer muss haben, wo Gesamtordnung und wenn jeder nur für sich schaut, kannst du ja keine Demokratie machen. Aber ich bin ja nicht einer, der sagt, alle Länder sollen direkt demokratisch sein. Ich sage einfach, wir in der Schweiz sind es und das kleine Land soll das bleiben, soll es nicht aufgeben. Und das ist besser, als wenn die Politiker zu sagen haben.
Der Patrick Rey aus Winterthur hat auch noch eine interessante Idee gehabt. Er hat gesagt, in anderen Ländern ist ja das möglich. Warum gibt es eigentlich in der Schweiz keinen Schattenbundesrat? Also eine Art Gegenregierung, die hinten dran ist und über den Entscheid von der Regierung nachdenkt, obwohl sie ja keine Kraft oder Power haben, um das wirklich durchzusetzen. Ja. Wieso haben sie das nie gemacht?
Weil man muss sehen, Schattenregierung gibt es immer dort, wo man ein Regierungs- und Oppositionssystem hat. Da hat die Opposition eine Regierung parat, dass wenn das Volk die Regierung abwählt, kommt sofort die neue. Die haben ein strenges Regierungs- und Oppositionssystem. Das ist gut. Sind wir jetzt in Deutschland jetzt im Moment keine Opposition mehr. Sie haben einfach alles zusammengepackt. Die Schweiz ist eben die rechte Demokratie. Die Opposition von der Regierung ist eigentlich das Volk. Und zwar direkt. Dann mit dem Referendum, obligatorisch, bei Verfassungsartikel, dann die Volksinitiative. Das sind alles Volksinstrumente, die nicht zufrieden sind mit der Regierung, mit dem Parlament. Oder? Und darum hat die Schweiz gesagt, wir packen alle ein. Es gibt eigentlich keine außerparlamentarische bedeutende Opposition, wo könnte das nächste Mal die Regierung stellen. Erstens haben wir so viele Parteien. Oder die meisten, wenn sie in England schauen, die haben Tories und Labour. Jetzt hat es da ein bisschen neue Parteien gegeben, das ist neu. Zwei, aber das sind kleinere. Vielleicht regieren halt mal zwei miteinander. Aber also wie bei uns, wo vier Parteien miteinander regieren, oder vielleicht sogar fünf oder so, das gibt es eigentlich im Ausland nicht. Aber im Parlament sind ja dann auch 80% eingepackt, oder? Also das ist auch... Und die Nichtregierungsparteien, da sind ja die Regierung treuesten zu Bern. Also die Grünen, da sind nicht in der Regierung, aber die von morgen bis zum Abend für die Regierung und die Grünen, Liberalen und BDP auch, die sind... Und wir sind in der Regierung, aber wir sind... Und Sozialdemokraten auch, aber wir sind viel oppositioneller als die.
Also da habe ich so ein Schweizer Paradoxon. Ja. Dann Martin Hartmann aus Zürich, er stellt eine interessante Frage, die auch wieder mit Realpolitik zu hat. Im Moment eine riesige Flüchtlingswelle, die auf die Schweiz zukommt. Syrien zum Beispiel. Was kann man überhaupt dagegen tun? Oder muss man etwas dagegen tun?
Ja, selbstverständlich. Handeln muss man.
Also konkret, die Syrer,
gut, ja, ich habe das Departement gehabt, also da verstehe ich etwas vom Alltag. Und ich habe gesagt, wir müssen schauen, dass wir alle abhalten können, weil die allermeisten sind keine Flüchtlinge. Also auch ein Haufen, die aufgenommen sind, sind keine Flüchtlinge. Das ist ja außerordentlich grosszügig, oder? Aber das ist das eine. Und das zweite ist, man muss sich aber auch einrichten für den Eventualfall. Ich habe eine Notorganisation gemacht, vom Gesamtbundesrat genehmigen lassen, wo natürlich auch das VBS, die Armee und so eingeschlossen sind. Was macht man, wenn ich mal in einem Kriegsfall, dort ist es ja vor allem, eben Syrien auch, 20'000, 50'000, 100'000 kommen, wie wir das im Zweiten Weltkrieg hatten. Dann müssen wir in aller kürzester Zeit eine Notoperation anstellen. Aber das sind keine Flüchtlinge. Die dürfen nicht da bleiben, dürfen nicht als Flüchtlinge aufnehmen. Das sind, wie denen gesagt, Kriegsflüchtlinge. Ihr seid da, bis ihr wieder heimkommt.
Also die Syrer könnte man jetzt aufnehmen und die müssen dann wieder zurück?
Ja? Jawohl, müssen wieder zurück, weil der Krieg dauert ja nicht ewig. Zweite Sache ist, wir zahlen sehr viel Geld an die Flüchtlingsorganisation der UNO. Und so hat man es im Irakkrieg gemacht, in den angrenzenden Ländern sofort grosse Flüchtlingslager, wo die hergehen und nicht zuerst in Europa, weiss ich, wo sie reisen. Und sobald die Hauptförderung zurück, müssen die wieder zurück. Und das muss man denen auch zumuten, dass sie wieder zurückgehen. Und da hat man anscheinend nichts mehr gemacht. Die Notorganisation, die ich hier gesagt habe, die muss jedes Jahr überprüft werden. Wie macht man das? Wer kommt in der ersten Staffel hin? Wer macht es und so weiter? Zivilschutzaufgebot. Und alles ist da drin gewesen. Hat man nichts mehr gemacht in einer Illusion. Und jetzt sagt man einfach, es kommen den Haufen und beschränkt sich, man muss die in einem zu unterbringen. Es ist keine Führung in dieser Sache.
Es ist ja der Mais eigentlich schon vorprogrammiert, oder?
Ja, natürlich. Es geht nicht anders. Es ist halt, wenn man nicht führt, kommt es halt so raus. Und die Schuld sind alle anderen. Die Schuld sind die Gemeinden, die sie aufnehmen wollen, ja klar. Die untersten trifft man dann. Aber es ist oben keine strategische Führung. Aufnahme von Massenflüchtlingen für eine gewisse Zeit. Und die dürfen nicht ein Flüchtling sein. Man hat ja die Kriegsflüchtlinge aus Eritrea. Hat man während Jahren sofort zu Flüchtlingen gemacht. Bis man jetzt endlich einen Verfassungsartikel gemacht hat. Aber sie machen es immer noch, jetzt wieder aus anderen Gründen, humanitär. Sie sind ein guter Mensch. Ist er kein guter Mensch, weil er nicht sagt, etwas Gutes macht, sondern er macht etwas Schlechtes, aber steht gut da.
Dann hätten wir ganz am Schluss noch ein anderes Thema. Roland Ruetishauser aus Weinfelden. Er fragt sich ganz etwas Interessantes. Warum ist eigentlich der Roger Schawinski so böse auf sie? Er schreibt, wenn in Peking am Bahnhof, ich weiß nicht, Peking wird ein Bahnhof haben, Sie können das besser sehen.
Ja, ja,
ein Velo umgehen, dann sagen sogar Sie geschuldet in seiner Sicht.
Gut, ja, gut, das stimmt. Aber im Gespräch.
Stimmt mir, dass Sie schuld sind, wenn es viel umgeht?
Ja, ich bin nicht schuld, aber es wird mir sicher die Schuld geben. In Leuten, wo ich nicht schuld sein sollte. Aber da gewöhnt man sich auch. Das ist ja nicht mein Problem, das ist ein anderes, das die Schuld gibt, oder? Aber das Schawinski im Gespräch ist der natürlich nicht so, wenn er empfindet wäre von mir.
Also ein Freund sogar, oder?
Ja, er hat einen Freund auch nicht, aber auf jeden Fall. Er redet mit Hochachtung und wenn er so dann kann, natürlich auch bewundert reden, aber nach außen gibt er sich immer als Find. Aber das ist wahrscheinlich zum Zeigen, also ich gehöre dann nicht zu denen da, von der SVP. He? Und da muss er immer gegensteuern und manchmal auch sehr primitiv. Er macht meistens da in der Sendung zeigt er einen Ausschnitt aus einem Film, aus jedem Zusammenhang, der lang zurück ist, wo du dann nicht mehr genau weißt, was der war. Und dann wird anfangs realisieren und antworten, dann haut er zum nächsten Thema. Mhm. Aber dann muss man halt die Zirne bieten. Und ich habe an sich nichts gegen scharfe Journalisten, die also, aber sie sollten mehr noch ein bisschen bei der Sache bleiben, oder? Mhm.
Die allerletzte Frage, jetzt weiß ich gar nicht, wer es geschrieben hat, das war glaube ich eine Frau gewesen, vielleicht können wir es nächstes Mal aufklären, wer das war. Fragen, woher dass sie eigentlich die Energie nehmen. Ich meine, sie sind ja, sagen jetzt mal ein bisschen salopp, auch nicht der Jüngste, oder?
Das weiss ich auch nicht. Ich weiss auch nicht, wenn man in dem Alter sollte sein, dass man sagt, wieso haben sie noch so viel Energie? Wenn wir jetzt in dem Alter.
Aber sie stehen ja immer noch morgen um 5 Uhr auf, oder?
Ja, ja. Heute Morgen war es ein bisschen nass da, am 5 Uhr. Aber habe ich einen mit dem Morgenlauf machen, sehr schön.
Also gehen Sie in den Wald, oder?
Ja, ja, ich habe immer meine gleiche Strecke.
Joggen oder laufen?
Jetzt tue ich nicht mehr joggen, jetzt tue ich gehen.
Ja, schnell.
Gibt es so eine Sportart, die es früher gegeben, wo man schnell läuft, aber nicht rennen. Weil mit 70 Jahren habe ich aufgehört zu rennen, so einen Lauf schnell. Aber es ist wunderbar. Die Leute wissen gar nicht, wie schön das am Morgen ist. Und dann das ist meine körperliche Morgen. Und ja, nachher von 6 bis 7 habe ich den Morgen wunderschön, höre Musik, trinke Kaffee.
Also Mozart,
wunderbar. Ich, Mozart, Haydn, morgen habe ich Haydn gehört. Klavierkonzert, Haydn mit dem Brendel. Das ist eben die Wunderbarkeit der Welt, oder? Dass es da gibt, dass man einen Händel gegeben hat oder es geschrieben hat und einen, der so gut spielt. Also, das ist doch wunderbar. Und dann vom 7. weg kommt dann der Arbeitstag. Heute Tele Blocher.
Ja, Tele Blocher, Freitagmorgen. Wir haben es ja gesagt, das letzte Mal, am Morgen um 7 Uhr treffen wir uns. Und so weit ist es auch. Nächste Woche machen wir noch mal weiter. Wir haben so viele Fragen. Also, Sie werden ja einen Teil dann auch oder eine Antwort geben, denen, die geschrieben haben. Wir können nicht alle beantworten, können wir auch sagen. Aber wir machen die nächste Woche, wie es so spannend ist, noch mal so eine Themensendung. Wir kommen ja auf Bereiche, wo wir vielleicht gar noch nicht gekommen sind. Ich würde mich freuen, wenn Sie wieder dabei sind. Tele Blocher, nächste Woche, gleiche Zeit. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.